Ja, lieber Herr Professor Kummer, sehr geehrter Herr Präsident, werte Festgäste, danke vielmals, dass ich auch seitens der Verwaltungsdirektion einen Beitrag leisten darf zu diesem historischen Abend. Und wie gesagt, ich erzähle Ihnen etwas über die Baugeschichte des Hauses. Ja, 1837, ein wichtiges Datum für die Gesellschaft der Ärzte, wie wir heute schon gehört haben. 56 Jahre später, nämlich 1893, wird das Billroth-Haus eröffnet. Wie kommt es dazu? Das wichtige Datum 1837 geht mit der allerhöchsten Entschließung. Durch allerhöchste Entschließung wird also bewilligt, dass sich dieser Verein überhaupt gründen darf. Daran sehen Sie, wie wichtig es war, den Kontakt auch zur herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten. Die Gründungsmitglieder waren natürlich alle sehr gut vernetzt und auch mit den Habsburgern natürlich sehr gut befreundet, wenn man das so sagen kann. Ja, erster Präsident wird Johann Malfatti. Sie sehen den oben im Festsaal noch einmal verewigt, nämlich hier, gleich neben Vira. Und das Lustige dabei ist, Vira haben wir heute auch schon gesehen, hier mit Schreibfehler verewigt, auch eine Besonderheit an diesem Haus, den schreibt man nämlich nicht mit langem I. Ja, das ist offensichtlich nicht aufgefallen. Mit Unterbrechungen trifft man sich in der alten Universität, heute dem Sitz der Akademie der Wissenschaften. Ja, und dann geht's auf Herbergssuche, wenn Sie so wollen. Im Dezember die Konstituierung der KMK-Gesellschaft 1838. Bereits 1841 mietet man eine 6-Zimmer-Wohnung im vierten Stock des sogenannten Domkapitelgebäudes. Das kommt bei den Herren Mitgliedern nicht wahnsinnig gut an, denn man möchte sich den Aufstieg in den vierten Stock tunlichst ersparen. Das Domkapitelgebäude heute vielleicht aus Home Story mit Toni Faber noch bekannt, das gibt es also noch immer. Man zieht dann dort wieder aus. 1844 bezieht man eine Zweizimmerwohnung im ersten Stock am Petersplatz, im sogenannten Eisgrübel. Das ist also ein Gebäudekomplex, der tatsächlich deswegen so heißt, weil man dort das Eis eingelagert hat, um Lebensmittel zu kühlen. Dieser Gebäudekomplex wird dann 1896 abgerissen. Das stört die Gesellschaft nicht sehr, weil bereits 1851 man wieder eine neue Unterkunft bezieht, nämlich im zweiten Stock eines Hauses in der Wollzeile 21. Man nimmt auch immer die Bibliothek mit. Und 1855 letztendlich kann man eine kostenfreie Wohnung im Feldbischofsgebäude in der Theinfaltstraße 10 beziehen, allerdings auch nicht sehr lange, denn 1857 wird Eigenbedarf angemeldet und die Gesellschaft muss dort wieder ausziehen. Sie kennen dieses Gebäude, es befindet sich gegenüber der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße und die Theinfaltstraße 8, das werden Sie vielleicht auch kennen, denn dort befindet sich noch immer ein Lesesaal der Universitätsbibliothek. Ja, und last but not least, 1857 kehrt man wieder zurück, dort wo man begonnen hat, nämlich in die neue Aula der alten Universität. Man stellt auch ein Ansuchen, man möchte dort bleiben, man möchte sich baulich verändern, das wird also abgeschmettert. Und letztendlich muss ein Aktionskomitee gegründet werden, das sich mit der Erbauung eines eigenen Vereinslokals beschäftigt. Ja, und der Präsident Arlt wird also dieses Aktionskomitee erwählt, 1885. Sie sehen hier ein kleines Medaillon, das ist ein Detail aus dem Hochparterrefriesen der Mariannengasse. Auch für dieses Haus wollte man solche Medaillons prinzipiell an der Fassade anbringen. Man hat sich aber nach längerer Diskussion dann dafür entschieden, die wichtigen Mediziner hier in Form von Büsten im Festsaal zu würdigen. Ja, das Komitee bestand aus dem Präsidenten und 12 weiteren Mitgliedern. Und wie das so ist bei Komitees, die vielleicht zu groß werden, kann bis 1890 also weder in der Standortfrage noch in finanzieller Hinsicht irgendein Ergebnis vorgewiesen werden. Ja, Theodor Billroth wird ab 1888 Präsident und nimmt das Ganze selbst in die Hand. Denn er beklagt, dass die Mitglieder bis auf den Flur hinaus gedrängt stehen und das sieht er also nicht nur als unwürdig an, sondern als Gefahr für die Einheit der Gesellschaft. Und dementsprechend wird bereits im März 1819 das Baukomitee, das sich mit der Erbauung dieses Vereinslokals beschäftigen soll, auf 4 Personen reduziert, nämlich auf Leopold Dietl, der Billroth dann beerbt als Präsident, der von 1894 bis 1898 dann die Präsidentschaft innehat. Anton Lö, Gründer des chirurgischen Sanatoriums Lö, das lustigerweise auch von Ludwig Richter, von demselben Architekten erbaut wurde wie das Billroth-Haus. Leopold Schrötter, Gründer der Lungenheilanstalt Alland und dem Präsidenten selbst, nämlich Theodor Billroth. Und dann geht alles sehr schnell, also März 1890 wird das Komitee erwählt. Bereits im April werden drei wichtige Beschlüsse gefasst. Man einigt sich auf diesen Bauplatz hier in der Frankgasse. Der zweite Beschluss ist, man beantragt den Beinamen Škoda-Haus. Lustigerweise ist es dazu nie gekommen. Trotz alledem, Škoda hier leider vom Leinwandkasten etwas verdeckt auf der Balustrade verewigt ist, wird ihm die Ehre nicht zuteil, dass man dieses Haus nach ihm benennt. Das Haus wird erst unter der Präsidentschaft von Eiselsberg, den Sie da hinten im Eck sehen, der die Präsidentschaft 1919 antritt, wird dann letztendlich nach Billroth benannt. Ja? Und da entscheidet man sich noch zwischen Billroth und Škoda. Škoda zieht hier wieder den Kürzeren und seit 1919 erst heißt dieses Haus Billroth-Haus. Ja, mit einem Zirkulandum sammelt man dann Spenden bei den Mitgliedern. Und innerhalb von sehr kurzer Zeit können mehr als 44.000 Gulden an Spendengeldern gesammelt werden. Billroth selbst beteiligt sich noch an diesem Betrag mit 5.000 Gulden. Und im September 1890 wird dann dieses Grundstück bereits angekauft vom Stadterweiterungsfonds. Wir sprechen hier über 662 Quadratmeter und der Preis ist 57.000 Gulden. Alles durch Spendengelder, ja? Wird durch Spendengelder finanziert. Ja, ein Bauprogramm wird erstellt, das ist die sogenannte Wunschliste an den Architekten. Also man möchte einen großen Sitzungssaal haben für zumindest 300 Personen und zusätzlich eine Galerie für weitere 100 Personen, für Gäste, für die Presse, für die Damen, die diesen Sitzungen beiwohnen möchten. Es werden zwei Untersuchungszimmer gewünscht, einen Mikroskopierraum, der mit dem Sitzungssaal verbunden ist. Ludwig Richter errichtet den hier, ja, das war also der Zugang zum Mikroskopierraum. Und das Untersuchungszimmer wäre die gegenüberliegende Türe. Von dort sind also die Patienten hereingetreten. Man hat hier Fallbesprechungen gemacht am lebenden Objekt. Es gab tatsächlich einen Drehteller auf der Bühne, wo die Patienten Platz nehmen konnten oder sich hinstellen mussten und dort besprochen wurden. Ausreichende bequeme Garderoben, dazu kommen wir dann kurz später. Dann natürlich noch ein Sitzungszimmer für den Verwaltungsrat. Auch das, wie Sie wissen, ist in diesem Haus untergebracht. Einen großen Bibliotheksraum, die Bibliothek wächst und man braucht also eine Räumlichkeit, um das zu lagern. Und dann noch ein kleines Lese- und Raucherzimmer mit medizinischen Wochenzeitschriften sowie ein Konversationszimmer mit politischen Zeitschriften. Dann möchte man natürlich noch ein Archivzimmer haben und auch der Hauswart bzw. Diener soll nicht zu kurz kommen. Für ihn soll eine Wohnung errichtet werden. Toiletten in den verschiedenen Stockwerken und noch optional ein kleiner Sitzungssaal für noch einmal 100 Personen. Ja, auszuführen aus bestem Material, eher Luxus. Ja, das Baukomitee wendet sich also an fünf Architekten, Friedrich Schachner, dann Josef Scholz, von dem keine Vita bekannt ist, da gibt es keine Daten und auch kein Bild, Wilhelm Stassny, Franz Neumann der Jüngere und Ludwig Richter. Und ich zeige Ihnen jetzt nur ganz kurz von jedem, wie der Entwurf ausgeschaut hat, denn die haben sich bei uns im Archiv erhalten. Friedrich Schachner entwirft einen sehr monumentalen Sitzungssaal. Sie sehen also hier die Fassade des Hauses mit einem Seiteneingang. Der Festsaal würde sich über das Hochparterre und den ersten Stock erstrecken und die Bibliothek über zweiten und dritten Stock. Sie sehen hier eine monumentale Kuppel, der Sitz des Präsidenten unter einem Art Himmel, ein sehr sakral anmutender Raum. Die Kosten etwa 80.000 Gulden Bau und die Einrichtung noch einmal 20.000 Gulden. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, wo dieser Sitzungssaal gewesen wäre. Also hier ist die Frankgasse. Hier haben Sie den kleinen Sitzungssaal und da hinten fast die Hälfte des Baugrundes mit dieser riesen Kuppel überspannt diesen Sitzungssaal. Ja, man hat sich also dagegen entschieden, wie Sie wissen. Scholz konzipiert als einzig einen zentralen Hauseingang, wie Sie sehen. Die rückwärtige Grundstückskante, die etwas nach hinten springt, wird nicht verbaut. Also es entsteht also am rückwärtigen Teil des Hauses, wäre ein großer Innenhof gewesen. Die Kosten sind hier unklar, das hat sich offensichtlich in den Archiven auch nicht erhalten. Stassny plant ein Restaurant im Parterre sowie einen großen mittig angelegten Innenhof, wie Sie hier sehen, und dafür einen relativ kleinen Sitzungssaal, der also nur etwa ein Drittel des Baugrundes einnimmt und liefert aber den günstigsten Entwurf ab. Hier haben Sie auch den Festsaal über den ersten und zweiten Stock sowie die Bibliothek im ersten Stock. Franz Neumann ist der einzige, der zwei Entwürfe einreicht, nämlich einen Entwurf mit 6 Etagen und eine kleine verschlankte Version mit 4 Etagen. Bei den Baukosten sind wir hier bei den 6 Etagen bei 180.000 Gulden, beziehungsweise bei 4 Etagen bei 125.000 Gulden. Es wird hier schon ein Aufzug eingeplant. Das ist das, was diesem Haus immer lange gefehlt hat. Und ein Gasthaus im Souterrain. Und Neumann rechnet auch vor, mit welchen Einnahmen man hier rechnen kann, allein durch die Verpachtung des Gasthauses und die Vermietung der Clubräumlichkeiten. Das kommt beim Präsidium ganz schlecht an. Ja, Ludwig Richter, das ist der Entwurf, der, wie Sie wissen, letztendlich ausgeführt wurde, plant hier einen sehr, sehr großen Festsaal, der mit diesem Couloirgang also etwa fast die Hälfte des Grundstücks einnimmt. Die Baukosten veranschlagt er mit 115.000 Gulden, wobei 88.000 Gulden in den Bau fließen und weitere 22.000 in die Einrichtung. Und er ist der Einzige, der auch noch einen Reservefonds einplant in der Größenordnung von 5.000 Gulden. Ja, im Vergleich zu den anderen Entwürfen wird das also von den Architekten eher als schlicht und geradlinig gelobt. Wie Sie wissen, im Parterre ist die Bibliothek situiert und über den ersten und zweiten Stock erstreckt sich also der Festsaal. Ja, hier noch einmal im Vergleich die einzelnen Entwürfe. Der günstigste war der Entwurf von Stassny. Neumann ist der Einzige, der 4 oder 6 Etagen plant, die anderen 5 und Richter 4. Und die Favoriten der Gesellschaft der Ärzte ist dieser Monumentalentwurf mit dieser wahnsinnig großen Glaskuppel von Schachner und der Entwurf von Richter. Die anderen werden gar nicht mehr diskutiert in den Verwaltungsratsprotokollen. Und letztendlich wird also am 6. März 1891 einstimmig zu Richters Gunsten entschieden und dieses Haus dann in Auftrag gegeben. Ja. Wie Sie unten sehen, an dieser Plakette, die feierliche Eröffnung des Hauses findet also am 27. Oktober statt und den Festvortrag über medizinische Vereine in neuer und alter Zeit hält also Theodor Puschmann. Ja, das ist ein kleines Suchbild, das haben wir also schon gesehen. Dieses Bild von 1893 wird Angerer zugeschrieben und das ist eine Aufnahme aus 2015. Und Sie sehen, es gibt, wenn Sie genauer hinschauen, ein paar kleine Veränderungen. Nämlich hier beispielsweise ist auf einmal eine Absperrung und hier ist eine Treppe, also ein Zugang zum Souterrain. Und hier hinten sehen Sie, 1893 ist hier noch ein Fenster und hier ist es auf einmal eine Türe. Ja? Also 1904 wird diese Stiege, dieser Zugang zum Souterrain errichtet. Man hat dort Bücher gelagert und möchte den schnellen Zugang haben zu diesen Büchern. Und 1909 kommt es zu einem sehr, sehr großen Zubau, den ich Ihnen jetzt genauer zeigen möchte. Es wird nämlich ein Teil des rechten Innenhofes durch Richter überbaut. Also wir sprechen hier von diesem Teil. Und gleichzeitig wird der Zugang zur Galerie verändert. Das ist eine Behördenauflage. Denn zuvor war, und jetzt sind wir wieder bei den Garderoben, bequeme und ausreichende Garderoben, war hier also eine Treppe angebracht und unter dieser Treppe war die Garderobe. Und auch im Couloirgang, den benutzt man also auch als Garderobe, das gefällt der Behörde aus brandschutztechnischen Gründen überhaupt nicht. Und man bekommt die Auflage, diese Situation schleunigst zu ändern und vor allem eine große Garderobe zu errichten. Ja, dieser Innenhof wird also überbaut. Es entsteht im Souterrain ein zusätzlicher Raum zur Lagerung von Zeitschriften, im Parterre ein Archivzimmer, das wir heute als Seminarraum nutzen und im ersten Stock eine sehr, sehr große Garderobe, die Sie kennen, denn dort befindet sich die Garderobe noch heute. Hier sehen Sie die ursprüngliche Treppe, die im Haus angebracht war. Diese Treppe wird abgebrochen und das Ganze wird erkerartig außen an das Haus angedockt. Das ist eine ganz einfache Metallglaskonstruktion. Drunter ist gar nichts. Das ist wirklich nur einfach ans Haus außen angeschraubt. Ja, das ist ein Blick in diesen Zubau. Sie sehen hier also die Garderobe, da hinten wäre eine kleine Toilette gewesen und interessant an diesem Bild ist, Sie sehen da unten Glasfliesen. Man hat also hier einen Glasboden gebaut, der nach wie vor existiert, das ist nur mit einem Teppich überdeckt und oben haben Sie eine Glasdecke. Man wollte also das direkte Licht bis ins Archivzimmer bekommen. Ja, und das ist dann Blick Richtung Verwaltungsratszimmer, wieder die Garderobe. Etwa bis 2016 hat das so ausgesehen. Sie sehen, Die Glasfliesen sind hier schon vom roten Teppich verdeckt. Und oben die Oberlichter ist also stark verkleinert. Und 2016 bei der Generalsanierung wurde das dann vollständig geschlossen. Ja, 1952 kommt es dann zu einem Galerieeinbau in diesem Neubau. Unter dem Präsident Wolfgang Denk wird der Seminarraum mit einer Galerie ausgestattet. Man braucht Platz, um Bücher zu lagern, und geht also in die nächste Ebene. Sie kennen, wenn Sie unten das Haus kennen, die große und die kleine Bibliothek, verfügen beide über Galerien, und die drei anderen Räume hat man dann sukzessive auch mit Galerieeinbauten ausgestattet. Ja, da zeige ich Ihnen jetzt noch den Schnitt, und Sie sehen, interessanterweise gibt es hier keinen Aufgang. Warum gibt es hier keinen Aufgang? Weil diese Galerie mit der Galerie des Nebenraumes, nämlich mit der kleinen Bibliothek, verbunden war, durch diesen Zugang, den Sie hier im Schnitt sehen. Interessanterweise gibt es dazu kein ordentliches Foto von dieser Galerie. Das ist aus 2002, 2003. Sie sehen hier nur, wo die Konsolen befestigt waren, die man dann wieder entfernt hat. Ja? Leider gibt's, also habe ich keine Aufnahme gefunden, die diese Galerie zeigt. Den Durchgang gibt es noch immer, der ist mit Artrigips verkleidet, also nur Makulatur. Könnte man wieder öffnen. Ja, auch im Lesezimmer gab es eine Galerie. Das dürfte der Zustand bis etwa 2003 sein. Das Datum des Einbaus ist fraglich. Und Sie sehen auch diese Holzvertäfelung, die es heute nicht mehr gibt. Hier wird die Galerie abgebaut, wahrscheinlich 2003. Und Sie sehen auch, die Wandvertäfelung fällt diesem Abbau zum Opfer. Und das ist auch der Grund, warum hier die Supraporten fehlen. Also wie man diese Galerie eingebaut hat, hat man höchstwahrscheinlich diese Supraporten entfernt, die Sie sonst im Verwaltungsratszimmer beispielsweise noch sehen. Und die sind natürlich nicht wieder aufgefunden worden im Haus. Ja, und hier noch ohne diese kleinen Leselämpchen. Also die Leselämpchen dürften auch später gekommen sein. Ja, im Lagerraum, nämlich neben dem Lesezimmer, dem heutigen Lagerraum, früher Archivzimmer, muss 1977 diese Holzkonstruktion saniert werden. Und zwar deswegen, weil sich das schon bedrohlich gesenkt hat. Man hat also dort zu viel Papier gelagert. Und es wird also mit Stahl unterfüttert. Ja, also 1977 gibt es hier eine Stahlkonstruktion. Das existiert noch immer. Und Sie sehen, dass hier also der Aufgang, den es auch noch immer gibt, war, und der war also auch für die Galerie des Lesezimmers, und in dem Fall war hier hinten der Durchgang. Diesen Durchbruch können Sie erahnen, es gibt also eine kleine Stuckzierleiste, wenn Sie da im Lesezimmer hinaufschauen, wo Sie eine Unterbrechung sehen, und dort war also einst der Durchbruch zur Galerie des jetzigen Lagerraums bzw. Gitterer Manipulationsraums. Ja, 2003/2004 unter Präsident Leo Deuter wird also das Archivzimmer geräumt. Etwa 30.000 Bücher, Monographien nämlich, kommen ins Josephinum als Dauerleihgabe. Dieses Foto ist nicht besonders gut, aber Sie sehen, hier sind noch Regale drinnen. Wenn Sie hier durch die Türe durchschauen, sehen Sie, hier waren tatsächlich Bücher gelagert. Das war also mit 30.000 Bänden, können Sie sich vorstellen, relativ gut bestückt. Der Arbeitsplatz des Bibliothekars vor der Renovierung, das dürfte in der kleinen Bibliothek gewesen sein. Und die Glasdecke des Seminarraums, von der wir gesprochen haben, die Glasfliesen gibt es prinzipiell noch immer. Die Glasdecke hat heute keine Funktion mehr und wurde dann bei der Generalsanierung gänzlich verschlossen. Dort sind jetzt LED-Elemente zur Beleuchtung dieses Seminarraums installiert worden. Ja, wie Sie sehen, die Galerie aus dem Jahr 52 und die unter Wolfgang Denk eingebaut wurde, wird entfernt und ein neuer Seminarraum entsteht und wird seitdem sehr gerne genutzt. Ja, wieder ein kleines Suchbild. Sie sehen 1893 dieses Foto wieder Angerer zugeschrieben von der großen Bibliothek. Und der heutige Zustand, Sie sehen die Tische und Lampen und auch alle Einbauten haben sich erhalten. Das Einzige, was es 1893 noch nicht gab, ist diese Wendeltreppe, denn die wurde erst 1907 eingebaut. Der Grund ist erstens, dass die Bücher immer mehr werden und man Lagerräumlichkeiten im Keller erschließen möchte und diese rasch erreichen möchte. Und der andere Grund ist, dass vorher unter der großen Bibliothek sich die Wohnung des Dieners bzw. Hauswarts befunden hat, der also verdrängt wird durch Bücher, und dann möchte man auch einen schnelleren Zugang haben, und diese Wendeltreppe wird also errichtet. Ja, unter Präsident Eiselsberg wird der verbliebene rechte Innenhof, und da handelt es sich um dieses Stück hier, letztendlich überdacht und zusätzliche 32 Quadratmeter im Magazin können für die Lagerung von Büchern verwendet werden. Auch dieser Raum besteht bis heute und ist also mit einem Metalldach überdacht. Ja, unter Wolfgang Denk 1956 kommt es dann zu einer Aufstockung des Hoftraktes. Man errichtet dort eine Wohnung für den Diener und darüber sind wir sehr dankbar, weil dort haben wir jetzt unsere Büros bezogen. Also man sieht, es wird also hier ein Bad und ein WC und auch eine Küche errichtet. Das sind jetzt alles Büroräumlichkeiten und Lagermöglichkeiten. Ja, und hier habe ich Ihnen noch die Originalunterschriften herausgesucht von Nowotny, der war damals erster Sekretär, Wolfgang Denk vom Präsidenten und Ulrich Strasser, Vermögensverwalter. Und lustigerweise stempelt man hier mit Bibliothek der Gesellschaft der Ärzte. Man hat offensichtlich keinen anderen Stempel als den von der Bibliothek. Der wird auch auf den Einreichplänen, der ist dann auch auf den Einreichplänen drauf. Ja. Auch unter Denk kommt es zum Einbau einer Ölförderungsanlage mit einem 10.000 Liter Öltank. Es ist so, dass man davor noch immer mit Kohle heizt. Und Denk, der ja auch Bundespräsidentschaftskandidat war, hat wirklich sehr weitreichende und wichtige Entscheidungen getroffen fürs Haus. Man baut hier eine Ölheizung ein, Situation bis 2017, denn diese Ölheizung haben wir letztes Jahr saniert und haben erstmals Gas in dieses Haus einleiten lassen. Das ist das, was ich Ihnen heute zeige oder jetzt zeigen möchte. Das ist also der neue Gasbrennwertkessel, der hier installiert wurde. Und der Raum wurde auch also etwas aufgehübscht und wir sind jetzt hoffentlich bereit. Trotz Klimaerwärmung können wir noch immer heizen. Ja. Ja, Generalsanierung 2016 unter Präsident Walter Ruby. Der Lifteinbau, ein großes Thema, und auch der Treppenlift in diesem Bereich, also hier wäre wieder die Frankgasse, und wenn Sie da hereinkommen, sehen Sie also gleich den Treppenlift rechts, und den Lift kennen Sie ohnehin, weil vielleicht haben Sie den schon verwendet. Wir haben aber sehr viel mehr gemacht, wir haben die Sanitäranlagen barrierefrei gestaltet, wir haben die gesamte Elektroanlage des Hauses saniert, wir haben die IT-Infrastruktur saniert, wir haben Glasfaser verlegt vom Keller bis zum Dach, wir haben einen neuen Serverraum etabliert. Also alles in allem haben wir das Haus, glaube ich, gut in die Zukunft geführt. Ja, das ist die Situation vor Baubeginn. Das wäre also die Liftsituation. Wir haben hier einen Glas-Stahl-Lift errichtet. Das war eine Vorgabe des Bundesdenkmalamts. Die nämlich wollten, dass auch die Fassadenelemente nach dem Lifteinbau noch klar ersichtlich sind. Für die Nachbarn nehme ich an. Ja. Situation vor Baubeginn, Sie kennen das unten, und nachher, das ist also der Treppenlift. Besonders hinweisen möchte ich Sie darauf, dass wir die Stufe hier abgesenkt haben. Das fällt Ihnen möglicherweise gar nicht auf, wenn Sie hereinkommen. Das ist also ein Meilenstein der Steinmetzkunst. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich das an, das ist wirklich sehr schön gemacht. Und Sie sehen, es fällt also auch gar nicht auf und man kann diesen Lift, falls sich mal jemand dagegen entscheidet, auch ganz problemlos wieder entfernen. Ja, und jetzt noch ein kurzer Exkurs zum U-Bahn-Bau. Wie Sie schon gehört haben, ist das Haus vom U5-Bau betroffen. Die U5 wird die alte Stammstrecke der U2 übernehmen, bis zum Kreuz Rathaus. Und die letzte Station der ersten Baustufe ist dann der Frankplatz, hier direkt vor der Türe. Das ist ein Blick vom Otto-Wagner-Platz in die Frankgasse. Das hier ist das Spitzel der Votivkirche. Hier ist die Finanzmarktaufsicht. Das ist von Google Street View entlehnt, dieses Bild. Hier an dieser Front wäre dann die Gesellschaft der Ärzte. Jetzt fragen Sie sich, warum zeige ich Ihnen ein Bild, wo das Bildrothaus gar nicht drauf ist. Ich habe eine kleine Überblendung für Sie vorbereitet. So stellt sich das die Architektenarbeitsgruppe vor. Das wäre also ein Aufgang, wie er geplant ist. Muss ich Ihnen leider sagen, das wird nicht kommen. Bedauerlicherweise in der Frankgasse, sondern es kommt am Frankplatz, ein Ausgang an der Schwarz-Spanier-Straße. Also das ist nur eine nette Illustration. Leider wird es diesen Ausgang höchstwahrscheinlich nicht geben. Ja, das ist der Bereich, wo gebaut wird. Sie sehen also, hier ist Richtung Norden, das wäre das Billroth-Haus, das hier ist die Frankgasse. Sie sehen, wir sind also mittendrin statt nur dabei. Und auch hier sehen Sie also die Röhren. Und am Westende des Gebäudes sind wir also voll von der Tunnelröhre angeschnitten. Und das ist auch der Grund, warum es hier zu massiven Eingriffen in das Haus kommen wird. Sie sehen also in diesem Bereich, hier wäre wieder die Frankgasse, in diesem Bereich wird also die komplette Bodenplatte ausgetauscht. Es gab also Fundamenterkundungen, die gezeigt haben, dass das Fundament nicht tragfähig genug ist. Daher muss also hier ein Stahlbetonboden erneuert werden bzw. eingezogen werden. Und das ist natürlich auch eine Chance fürs Haus, denn hier könnte man zum Beispiel eine Kompaktanlage errichten zur Lagerung von Büchern. Nur ein kleiner Vergleich, die mögliche Kapazität einer solchen Anlage wäre etwa 1800 Laufmeter an Büchern. Im gesamten Haus, inklusive großer und kleiner Bibliothek, sprechen wir von etwa 4000 Büchern. Das heißt, wir würden ungefähr die Hälfte des Gesamtbestandes dann unter der großen Bibliothek lagern können. Ja, ich hoffe, Sie stimmen mir zu, wir sind bei der Entwicklung des Billroth-Hauses auf einem guten Weg, und damit Sie auch das Haus in Zukunft besser finden, haben wir sogenannte Fußgänger-Hinweisschilder beantragt, und nach einem Jahr wurden die tatsächlich auch genehmigt und installiert. Also Sie können jetzt das Billroth-Haus und die Gesellschaft der Ärzte hoffentlich einfacher finden. Das ist ein Ecke Garnisongasse, Frankgasse aufgenommen. Ja, und mit diesem imposanten Bild des neuen Stiegenteppichs, den wir auch heuer im Jänner erneuert haben, möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen vergnüglichen Abend.
Danke für diesen fulminanten Abschluss und den Blick in die Zukunft von der derzeitigen Situation aus, die an sich sehr respektabel ist. Ja. Ich kann mich erinnern, wie der sagenhafte Herr Weber noch in dem Stübchen oben gewohnt hat und der einem zur Hand gegangen ist, wenn man einen Band nicht gefunden hat. Das war in den späten 60er Jahren. Und also seither hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Und besonders das letzte Jahr wird in die Annalen eingehen, als unter Ihrer Leitung und Ihrer Mitarbeit und dem derzeitigen Präsidium, worüber wir alle sehr froh sind. Vielen Dank.